Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? 7-mal. Jesus sagte zu ihm: Nicht 7-mal, sondern 77-mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief: Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Evangelium Jesu Christi. Ja, ein paar Sätze zum Evangelium möchte ich sagen, aber die Lesung, die schwingt da immer mit. Der Text, den ich gerade vorgelesen habe, der stammt aus dem 18. Kapitel im Matthäus-Evangelium. Und in diesem 18. Kapitel geht es um die Gemeinde, die matthäische Gemeinde, so wie Matthäus sie erlebt hat, vielleicht auch hier ein bisschen idealisiert. Deswegen sagen auch die Diener, wird am Ende auch gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht. Ja, da geht es wirklich um eine Gemeinschaft. Die Schuld, die der große Schuldner dem König schuldet, das würde heute ein 3-stelliger Milliardenbetrag sein, wenn nicht mehr. Und das andere, was der andere ihm schuldet, 100 Denare, das sind 100 Tageslöhne. Also das sind ein paar 10.000 Euro. Also das ist ein ziemlicher Unterschied. Was auffällig ist, ist dies, dass dieses Gleichnis mit einer Abrechnung beginnt. Also es wird irgendwie Gericht gehalten. Und dieses Gericht wird wirklich als ein entsprechender Prozess geschildert. Also da kommt einer vor den König, der ihm diese Riesensumme schuldig ist, das ist nicht strittig, der ist also schuldig. Er kann das Geld nicht zurückzahlen und deswegen ergeht über ihn ein Urteil, nämlich er soll mit allem, was er hat und besitzt, Frau und Kinder eingeschlossen, verkauft werden. Und dann richtet der Diener ein Gnadengesuch an den König. Ich werde dir alles zurückzahlen. Und dann wird nicht nur diesem Gnadengesuch irgendwie Folge geleistet, sondern was geschieht, geht weit über das Gnadengesuch hinaus. Erstens hat der König Mitleid mit dem Diener, also sein Herz ist gerührt und er lässt ihn gehen und schenkt ihm die Schuld. 300-400 Milliarden. Das erinnert sehr stark an die Geschichte mit den Seligpreisungen, die ja auch einen Prozess beschreiben, einen inneren Prozess, aufgehängt dort am Kapitel Traurigkeit. Und diese Traurigkeit, wenn man in der verweilt, dann endet die auch im Gericht. Es wird ja um Gerechtigkeit sozusagen gebeten. Einem Gericht, das einerseits die eigene Wahrheit offenbart, also hier die Schuld oder die eigene Sünde, halt da, wo man wirklich daneben liegt, also mit irgendeiner Tat oder mit seinem Verhalten oder mit seinem Habitus, ich bin so stolz, ich bin arrogant, ja, ich muss immer der Beste sein und so, muss immer vorne dran stehen, muss allen gefallen. Also da wird die eigene Schuld offenbar und gleichzeitig die Vergebung. Also Gott tritt dann auf die Bühne, wenn wir mit unserem Latein, das heißt, zu Ende sind, das heißt, bei unserer Schuld stehen, bei unserer Sünde stehen. Denn keiner kann Sünde vergeben, das ist eben so. Nur Gott. Und an der Stelle tritt Gott mit seiner überfließenden Gnade, wie es hier auch heißt, auf den Plan und sprengt sozusagen die Grenzen des eigenen Systems, dass mir einer eine Schuld von 300 Milliarden einfach erlässt. Habt ihr das schon mal gehört? Ich nicht. Das ist unglaublich. Also was passiert? Es sprengt irgendwie das eigene System, das führt das eigene Ego, das irgendwie alles so zusammenhalten will, es führt das irgendwie absurd, ad absurdum. Ja, eigentlich müsste man erwarten, dass so eine tiefgreifende Erfahrung das Verhalten verändert. Also in den Seligpreisungen gibt es ja dann die Wendung nach außen. Also man hat Gott geschaut, selig die reinen Herzen sind, das Herz wurde durch das Gericht gereinigt. Dann schaut man Gott eben in seiner ganzen Erbarmungsmacht und dann geht es wieder nach außen, selig die Frieden stiften. Nicht so bei unserem Großen hier, dem großen Schuldner. Der geht da raus und dann begegnet ihm einer und der ihm 100 Denare schuldig ist, also ein paar 10.000, und ohne dass ein Wort gewechselt wird, packt er ihn, würgt ihn, ruft, bezahl, was du mir schuldig bist. Der andere fleht genau wie er, gerade vorher um Geduld. Ich werde es dir zurückzahlen. Aber sein Herz ist verschlossen. Er hat kein Mitleid. Sein Herz ist verschlossen. Gerade hat er so eine war sein Herz so offen und ist so beschenkt worden. Und im nächsten Moment macht er es zu und tut mit ihm, was man zu jener Zeit tut. Er kommt, lässt ihn ins Gefängnis werfen. Auch die Folterknechte, die dann gleich nachher auftreten, das gehört auch dazu. Das war einfach ein Druckmittel gegenüber dem Clan, weil der im Gefängnis konnte ja nichts machen, aber wenn man den ein bisschen gequält hat, dann hat man gedacht, naja, dann werden die Angehörigen, wird der Clan schon zahlen. Also das hat man halt so gemacht, ja. Ja, also an ihm geht diese Erfahrung der Gnade, des offenen Herzens, des Neuwerdens geht ja irgendwie spurlos an ihm vorüber. Ich meine, das kennen wir alle, dass die Erfahrung, wenn man so eine Erfahrung macht, in ihrer Lebendigkeit und Prägnanz sich auch wieder ein bisschen einebnet. Klar kommen andere Erfahrungen wieder obendrauf. Aber so eine ist so tief, die bleibt einem für das Leben. Das ist was wie ein Ankerpunkt in der eigenen Seele. Die Mitdiener sehen das und sehr interessant, sie sind betrübt. Also eher so, ach schade, er hat es nicht kapiert. Schade, er hat's wieder vermasselt. Statt, das könnte man doch erwarten, empört zu sein. Und zu sagen, also gibt's denn sowas? Jetzt hat er so viel erlassen bekommen und wegen der paar Mäuse macht er jetzt so ein Getöse. Also da würde er das Gerechtigkeitsempfinden angesprochen. Nein, die sind betrübt. Er gehört halt nicht dazu. Er kann mit dem, was er empfangen hat, fängt er nichts an. Und deswegen gehört er auch nicht dazu. Er wird sozusagen behandelt, wie die Welt ihn behandelt. Also wird den Folterknechten übergeben, bis er die ganze Schuld bezahlt hat. Er muss zurück sozusagen in die Welt. und dort so barbarisch mit sich verfahren lassen und so rabiat, wie es eben dort üblich ist, wie es Brauch ist. Ja. Warum scheitert der? Das steht da nicht. Kann nur mutmaßen. Also ist so eine kostbare Erfahrung. Da geht es auch darum, die irgendwie zu kultivieren. Also halten, so schlicht festhalten, das geht ja nicht, aber zu kultivieren. Und eins ist auffällig, als der große Schuldner da seinen kleinen Schuldner trifft, und da weiß er natürlich, der schuldet mir das, er fällt sofort über ihn her. Da gibt es überhaupt keine Pause. Also zwischen Ereignis, den kleinen Schuldner treffen und über den herfallen und den ins Gefängnis werfen lassen, da gibt es keinen Moment Pause, keinen Moment der Überlegung, kein Innehalten. Vielleicht ist eben gerade das Lernen von Innehalten genau die Weise, um das, was in der eigenen Seele tief verankert ist, auch wieder lebendig werden zu lassen und den eigenen Prozess, den inneren Prozess, den es braucht, um verzeihen zu können, zu durchlaufen. Sonst geht es nicht. Und dieses Thema Verzeihen, davon spricht im Großen und Ganzen die ganzen Antithesen der Bergpredigt. Fast alle sprechen vom Verzeihen. Wenn du was gegen deinen Bruder hast, brauchst du nicht in die Kirche gehen, musst ihm erstmal verzeihen. Deinem Gegner musst ihm mindestens so weit verzeihen, dass du mit ihm aushandeln kannst. Die dir Gewalt antun, wo man die andere Wange, ja, das dann musst du verzeihen, damit du den die andere Wange hinhalten kannst. Und den Feind lieben, da musst du einen inneren Weg gehen, um den Feind lieben zu können. Das geht alles nicht ohne inneren Prozess, ohne die empfundenen Gefühle zu durchleben. Das heißt, sein Leben durchbeten. Nur so kann man, wie es Jesus dem Petrus sagt, vollkommen verzeihen. Nicht 7-mal, sondern 77-mal. Immer und immer und immer vollkommen.